Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute habe ich jemanden hier zu Gast, den ich euch natürlich auch gleich vorstellen werde, den ich persönlich schon seit fast Anfang meiner Dartszeit kenne. Er mich wahrscheinlich nicht, weil ich nicht aufgefallen bin damals. Aber als ich so angefangen habe, bin ich die ersten Male, da gab es ja in Brandenburg bei uns fast noch nie Turniere, in den Dartpalast gefahren zu einem Turnier, was Koyo Cup hieß, was es auch heute noch gibt. Und war da öfter mit meinem Papa und da haben wir so versucht, sozusagen die erste Erfahrung zu sammeln. Und da war er schon einer von denjenigen, die immer vorne mitgespielt haben und wo wir noch erstaunt haben damals, Mensch, man kann ja auch eine Aufnahme werfen, ohne eine 1 und eine 5 dabei zu haben. Mittlerweile kriegt er das auch ab und an mal hin, aber trotzdem noch nicht auf seinem Niveau, denn er spielt auch Bundesliga und hat auch da einen Moment, der sehr ikonisch war, miterlebt letztes Jahr. Und über das und vieles mehr werden wir jetzt sprechen. Heute bei mir Gilbert Wagner. Grüß dich.
Hallöchen.
Ja, cool, dass du dir Zeit nimmst. Wie gesagt, ich habe damals schon, ich glaube, wir haben auch schon 3, 4 Mal bestimmt über die letzten 5, 6 Jahre gegeneinander gespielt. Ich glaube leider Gottes immer mit dem besseren Ende für dich. Aber
Soweit ich mich erinnern kann, ja.
ja, ich glaube auch. Lass uns mal, bevor wir so auf die einzelnen Punkte auch so deiner Laufbahn, bevor wir darauf eingehen, kurz so eine Einleitung zu dir machen. Erzähl mal den Leuten, die dich nicht kennen. Ich meine, in Berlin bist du gut bekannt, aber wir haben ja in ganz Deutschland mittlerweile Zuhörer. Ja, wie du zum Dart gekommen bist, wie lange du jetzt schon Dart spielst und vielleicht so ein bisschen, was du so machst, mannschaftsmäßig und Co.
Ja, also ja, ich bin Gilbert. Viele kennen mich als Hille. Da macht es bei dem einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen mehr Klick. Ja, ich bin 31, spiele Dart seit, ja, so typisch Kneipendart, so seit 2019. Habe dann in der Corona-Zeit jemanden gehabt, der so ein bisschen Connection hatte nach Polen, wo ich dann so meine ersten Turniererfahrungen machen konnte und habe dann nach Corona quasi angefangen in den Mannschaftssport zu gehen und ja, habe dann dort im E-Dart, also sehr, sehr viel E-Dart zum Anfang gespielt. Das Stil-Dart war natürlich auch immer so, ja, man hat es halt mal getestet und dann immer mehr da reingefunden, sage ich jetzt mal. Und ja, so ging dann der Weg ziemlich schnell, ziemlich weit nach oben. Was natürlich auch mit viel Fleiß und viel Arbeit und viel Training und ganz vielen Turnieren und so weiter zu tun hat. Und ja, genau. Und mittlerweile spiele ich eigentlich überall in den höchsten Klassen, die wir hier in Berlin im E-Dart haben, die wir in Deutschland im Stil-Dart haben. Und ja, genau. So ist erstmal der Werdegang, den ich so die letzten 3, 4 Jahre auf mich genommen habe.
Du hast jetzt schon gesagt, dass es das relativ schnell dann bergauf ging und in eine sehr starke Richtung. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen nochmal drauf eingehen. Wie schnell war es bei dir so, dass du, ich sage jetzt mal, so einen stabilen 60er Schnitt hinbekommen hast? Also war das direkt von Anfang an so oder ging es schnell? Hast du da lange gebraucht? Weil das für viele ja immer so eine, gerade für viele Amateurspieler und so, ist das ja so eine, sag ich mal, Grenze, wo viele erstmal hinkommen möchten, dass das so stabil funktioniert, dieses Spiel.
Ja, also ich glaube, diesen 60er Schnitt, den hatte ich wirklich, glaube ich, gleich von Anfang an. Also, wie auch immer oder wie das, woher das kam, kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe halt relativ schnell geradeaus geworfen. Sehr, sehr schnell. Das Einzige, was ja immer so, kennen wir ja alle, was uns so ein bisschen an diesem Average, an dem Durchschnitts-Average ein bisschen hindert, ist das Doppel, das habe ich halt leider immer noch, immer mal wieder, ja. Na klar, ist das Scoring noch konstanter geworden und ich glaube, dass so mein Scoring auch wirklich extrem brutal ist. Aber die Doppel mir halt immer mal wieder die einen Strich durch die Rechnung machen. Aber ja, also ich denke mal, dass ich relativ, relativ schnell auf dem 60er Durchschnitt war und das dann einfach nur über Training und so weiter und so fort. Also wirklich viele, viele Stunden, die ich an Bord verbracht habe. Nicht nur zu Hause, sondern halt auch unterwegs, das dann ja nicht schnell nach oben gegangen ist. Also ich hatte jetzt keine 20-Punkte-Sprünge pro Jahr, ne? Aber so diese 5 Punkte, 6, 7 Punkte vielleicht, die ich im Jahr höher gegangen bin, die hatte ich schon.
Und du spielst ja auch echt viel. Ihr habt ja auch in Berlin, muss man sagen, so was jetzt dieses hochwertige Niveau angeht, so würde ich sagen, deutschlandweit wahrscheinlich die beste Spielstätte mittlerweile.
Glaube ich auch, ja.
Also wenn man bei euch die Turniere reinguckt, jetzt seit der Koyo Cup oder Ranglisten und so weiter, das ist ja mittlerweile sind ja oft auch bei Rangliste und so nur noch 40 Leute da. Aber die spielen halt alle so stabil, dass ihr ja da Turnierschnitt von 66, 67 teilweise habt. Das ist ja wie Next Gen, ne?
Ja, also das ist wirklich absolut brutal. Also auch was ich da schon alles erlebt habe, ja. Also ich habe da Spiele gehabt, da spiele ich Mitte 90 und verliere. Ne? Also und das einfach dann Montagabend einfach auf einem Turnier, das ist schon wirklich absolut krass, was bei uns da abgeht.
Ja, also wirklich Wahnsinn. Marcel hattet ja auch, Marcel Althaus, öfter mal in seinem Podcast schon angesprochen, wie doll das Niveau sich dort angehoben hat. Ich kann mich noch erinnern, damals, als ich die ersten Mal im Dartpalast war, das war ja noch vor Corona die Zeit auch, da bin ich mal irgendwann beim Koyo Cup einmal Dritter geworden. Und da habe ich, glaube ich, einen Turnierschnitt, ich spielte den Abend selber von, weiß ich nicht, 6:57 oder so. Also da war quasi wirklich was möglich. Da
Ja.
musstest du einfach immer nur hoffen, dass du nicht auf Benny Sensenschmidt triffst und dann ging das schon irgendwie.
Ja.
Mittlerweile ist ja so, wenn du da eine 56 spielst, da kannst du ja froh sein, wenn du irgendwie krachend ein Spiel gewinnst über den Abend, ne? Also
Also
ist ja
da musst du
Wahnsinn.
wirklich Glück haben, ja. Da brauchst du beim Losen schon Glück, weil klar, du hast ja, so wie du schon sagst, vor ein paar Jahren war es ja natürlich so, dass du nicht diese Bandbreite an diesen guten Spielern hattest. Das Niveau war ja deutlich geringer. Jetzt bist du froh, wenn du jemanden da hast, der halt noch nicht so konstant ist oder noch nicht so gut ist? Aber bei 40 Teilnehmern hast du ja über die Hälfte von den Jungs, die einen auch einfach gerade auswerfen können.
Ja, also extrem bei euch wird es ja auch bei euch immer, wenn ihr 40 Turnierteilnehmer habt, sind ja davon im Endeffekt 20 erste Bundesligaspieler meistens bei
Ja.
den Turnieren. Können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen gleich. Lass uns mal einmal noch kurz beim Training bleiben. Du hast gesagt, du viel Fleiß und Co. Turniere spielst du auch viel. Wie sieht denn dein Trainingsrhythmus so aus? Also wie viel trainierst du noch und wie sieht der Training aus dann?
Mittlerweile trainiere ich fast gar nicht mehr. Also zu Hause, ich habe zu Hause nicht mal mehr eine Scheibe. Ich habe wirklich, daher, dass ich beim E-Dart bin ich mindestens zweimal, manchmal sogar dreimal die Woche unterwegs, mannschaftsmäßig. Dann hast du am Wochenende immer noch, sag ich mal, die Möglichkeiten ja bei uns hier auch in Brandenburg, weißt du ja selber, viele Turniere zu spielen. Und montags bin ich wirklich immer fest im Palast, egal welches Turnier da ist. Wir haben ja nicht nur den Koyo Cup, wir spielen ja da auch eine Rangliste. Jetzt am Montag haben wir Master-Out-Turnier gespielt. Ein festes Doppel, was immer ist, einmal im Monat und so. Deswegen, also kannst du sagen, ich bin bestimmt, also dreimal auf jeden Fall, manchmal sogar 4, 5 Mal in der Woche bin ich unterwegs. Und da, sage ich mal, habe ich jetzt nicht mehr so die Zeit, dann auch noch zu Hause zu trainieren, sondern mein Training ist quasi meine Spiele oder meine Turniere.
Ja, man muss ja auch sagen, wenn man das mal hochrechnet, ich sag jetzt mal, wenn du im Schnitt 4 Turniere in einer Woche spielst, so, da kommst du halt auf über 200 Turniere im Jahr letztendlich. Das muss man sich halt auch immer als so Spieler, der jetzt vielleicht gerade anfängt oder so, mal vor Augen führen, wie viel Erfahrung du dann da sammelst, so von Spielsituationen und Co., ne? Weil viele, ich weiß auch immer, wenn man anfängt, hat man auch immer so ein bisschen Berührungsangst und gerade jetzt vielleicht in Berlin bei euch. Traut man sich vielleicht noch mal weniger dann zum Turnier, wenn man noch nicht mithalten kann. Aber trotzdem bringt es halt einfach am allermeisten, ne? Weil diese Situation, die du da erlebst, die kannst du halt auch nicht simulieren aus meiner Sicht.
Ja, du hast ja das Spiel zu Hause. Ich sag mal, die meisten spielen ja erst zu Hause. Und wenn die da selbst dort zu Hause ihren 60er-Schnitt konstant spielen, kannst du auf jeden Fall schon mal 10 Punkte mindestens abziehen, sobald sie auf irgendein Turnier kommen, ne? Was ja auch völlig normal ist. Du bist halt nicht in deiner gewohnten Umgebung. Du stehst da nicht in deinen Latschen. Es ist laut, es ist voll, es ist eine andere Situation. Jetzt kriegst du halt auch noch Gegenwehr und vielleicht dann gleich jemand von den wirklich guten Jungs. Dann ballern dir die Dinger da um die Ohren. Und ja, also das ist schon ja, ein Lerneffekt, ne? Deswegen ist so, na klar, diese Turniere spielen ist wirklich meiner Meinung nach das Wichtigste, um einfach mit gewissen Situationen klarzukommen. Den Flattermann. Der Flattermann geht irgendwann weg, ne? Man kriegt dann einfach auch eine ruhigere Hand, wenn man halt 3, 4, 5, 6 Mal in dieser Situation war. Irgendwann rutscht er dann halt auch mal in dieses Doppel, das man dann brauchte. Und man lernt ja mit diesen Situationen. Und viele scheitern da, sag ich mal, auf ihrem Weg daran, weil sie halt nicht verlieren können. Ne, aber also ich kann nur jedem sagen, wer ganz, ganz schnell lernt und damit vernünftig umgeht zu verlieren, der wird auch besser.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Weihnachten steht vor der Tür, die WM geht los. Wir sind alle im Fieber, glaube ich. Und falls ihr noch ein relativ kostengünstiges Weihnachtsgeschenk sucht für Kumpels, für jemanden aus der Familie oder vielleicht auch sogar für euch selber, dann möchte ich euch an dieser Stelle nochmal die erste Ausgabe vom Rising Darts Magazin ans Herz legen. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind ja auch immer wieder neue Leute, die hier zum Glück dazukommen. Das Magazin ist für den Amateur-Dartsport ausgelegt. Ihr findet dort nicht nur Interviewgäste hier aus dem Podcast nochmal im Detail, sondern vor allem ganz viele Tipps und Tricks, um euer Spiel zu verbessern, Berichte über deutsche Turnierserien wie die Bundesliga und auch andere und viele Insights zur deutschen Dartszene. Das Feedback ist wirklich sehr, sehr gut von euch. Das freut mich natürlich. Und ich freue mich über jeden, der das Ganze bestellt und vielleicht irgendwo unter den Weihnachtsbaum packt und damit Freude verschenkt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, vor allem muss man auch sagen, die Situationen sind ja extrem vielschichtig. Also man kann jetzt ja nicht mal sagen, du hast jetzt Matchstarts und hast den und den Druck und das ist die und die Spielsituation. Sondern diese Situation kann ja auch nochmal völlig verschieden sein. Wie lief dein Tag bisher? Wie lief deine Woche bisher? Mit welchem Gefühl kommst du in das Turnier? Also jede einzelne Situation kann ja nochmal unzählige Variationen haben. So, ich merke das selber auch immer wieder beim Spielen. Ich bin jetzt nicht auf dem Niveau, auf dem du bist oder ihr da in Berlin so, bei den meisten Turnieren. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel neulich wieder das Endturnier der Brandenburg-Rangliste. So, und habe im ersten Spiel völlig ungefährdet 9 Matchstarts vergeben und im zweiten 16 Matchstarts und mich schön runtergearbeitet und bin dann quasi mit 0 Punkten nach Hause gefahren, Gruppenphase raus. Natürlich auch berechtigt dann. Aber für mich ist es natürlich nicht das erste Mal, dass ich eine Situation habe, wo ich irgendwie den Matchstart drin machen muss oder sonst was. Aber trotzdem war die Situation neu, weil ich kam da mit wenig Selbstbewusstsein, weil die 2 Wochen vorher schlecht liefen, auch im Practice schlecht. Irgendwie kein richtiges Wohlgefühl und also die Situation war quasi wieder total neu, obwohl ich sie ähnlich schon oft erlebt habe. Und ich glaube, da hilft es wahrscheinlich extrem, gerade bei euch regional, diese Turniere auf dem Niveau, ne?
Ja, aber wie du schon sagst, also auch das Drumherum ist ja wirklich ganz wichtig. Ja, also auch die Arbeit, auch gerade ich bin ein Handwerker. Ja, wenn du jetzt den ganzen Tag da wirklich geackert hast, geackert hast, geackert hast, dann bist du halt abends auf K.O. oder auch am Wochenende bist du dann halt auch einfach so, dass du dann vielleicht nicht diese 100% vom Kopf her hinkriegst. Ja, oder Ernährung, ja, wenn du dich irgendwie zu wenig getrunken, zu wenig gegessen hast, du viel Zucker oder was weiß ich, ne? Das sind so viele Sachen, die da noch eine Rolle spielen, die wir als Amateure, da achten wir ja nicht so wirklich drauf, ne? Das ist natürlich bei den großen Jungs im Fernsehen ein bisschen was anderes. Aber ja, deswegen sollte man da schauen, dass man trotzdem gerade mit so einer Situation halt einfach lernt, klarzukommen.
Ihr habt ja auch als Berliner Verband durchaus gezeigt, dass ihr da weit oben mitspielt, denn ihr habt einen ganz tollen Erfolg erreicht und seid deutscher Meister geworden in diesem Jahr und da warst du auch mit am Start und Teil des Teams. Erzähl mal gerne so ein bisschen von diesem Tag, wie das so ablief, wie so deine Emotionen und ja, dein Erleben von dem Tag so war.
Ja, dieser Tag, ja, den werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Er ist ja zum Glück auch noch nicht ganz so lange her. Es war ja dieses Jahr im Juni in Kornwestheim in Stuttgart bei den German Masters, genau. Wir, so wie jedes andere Bundesland, muss ja so eine Rangliste spielen, um sich dafür zu qualifizieren. Und wir hatten halt zwei Teams und sind dann dorthin gefahren und standen ja, um 9 ungefähr, kurz vor 9 standen wir dann quasi dort in dieser Halle. In der Halle waren 40 Grad oder mehr. Es war wirklich, also sowas von warm dort, das ging gar nicht. Und dann kam diese Einteilung der Teams, die da bekannt gegeben worden ist, die wir vorher leider nicht vom Verband bekommen hatten, wo dann wir wirklich noch mal 10 Minuten vorher, bevor das Turnier eigentlich losging, da noch mal ein bisschen rumschrauben konnten und haben dann diese Teams noch mal gewechselt. Also haben uns das dann so zusammengebastelt, wie dann sozusagen die ganze Mannschaft oder der Verband sozusagen dann gesagt hat, ja, mit diesem Team können wir hier wirklich was erreichen. Und zudem kam dann auch noch, dass mir dann wirklich der Zettel und den Stift in die Hand gedrückt worden ist und dann wurde gesagt, ey Hille, das ist super, weil jetzt kannst du den Kapitän machen. Ja, das war natürlich so eine Situation, wo ich dachte, ja, okay, jetzt wurde ich erst in Team 1 und dann in Team 2 und, nee, erst in Team 2 und dann in Team 1, so rum. Und dann war es so, dass ich, genau, den Kapitän machen durfte. Und dann durfte ich mir erstmal Gedanken machen, wie machst du jetzt was? Du hast jetzt die und die Leute. Und genau, ja. Erstes Spiel gegen Hamburg 2, sehr entspannt, sehr, sehr gut für uns, erstmal mit diesen ganzen Situationen klarzukommen, mit der Halle, mit den Leuten und so weiter und so fort. Und die haben wir auch relativ souverän geschlagen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das hat gut geklappt alles. Und danach ging dann eigentlich das Turnier für uns wirklich erst so richtig los, weil wir danach gegen Niedersachsen, genau, die Jungs aus Hannover und wo sie nicht alle herkommen, haben wir gegen Niedersachsen 1 gespielt. Und ja, das war natürlich dann schon mal wieder ein ganz anderes Level, weil da sind natürlich auch die guten Jungs dann, die man aus der Bundesliga und generell aus Deutschland schon kennt, mit bei. Ja, da gab es ja ein legendäres Video, sage ich mal, noch dazu von Marcel, also Marcel Althaus, wie er zum Match 150 checkt, über 57, 57, Doppel 18, genau. Und ja, das war dann der Match. Point, glaube ich. Nee, ich glaube, wir mussten. Das war das letzte Einzel, genau. Das hat dann, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir 6-2 vorgelegen haben und wussten dann, wir brauchen jetzt quasi noch ein Doppel. Das haben wir dann auch relativ schnell geholt. Also ich glaube, ich musste nicht mal mehr meinen Doppel spielen. Ich habe immer von hinten gespielt. Von vorne hatte dort Marcel Althaus und Marcel Hausorder zusammengespielt. Und genau, die haben dann, glaube ich, auch den Siegpunkt geholt und dann war das zweite Spiel für uns auch schon mal in Sack und Tüten, was natürlich ja schon ein ganz schön hartes Spiel war. Ja.
Wir sind nicht bei euch so vor Ort gewesen. Ihr seid ja in Berlin zwei Erst-Bundesliga-Mannschaften, die Captains und die Vikings.
Ja.
Und ihr habt ja da auch durchaus so eine Rivalität vor Ort. Ihr hattet jetzt auch gerade Spieltag gegeneinander. Wie war denn das dann so? Weil auf einmal spielt man nicht mehr gegeneinander, sondern spielt dann miteinander. Ist es dann harmonisch oder also wie kann man sich das von außen vorstellen?
Von außen wirkt es natürlich so, dass man immer sagt, ja, die sind Rivalen und hier und da ein Tralala. Das ist in der Bundesliga definitiv so. Ob das montags bei uns im Palast ist oder auch dort, da gibt es keine Rivalität, sondern das war wunderbar. Es hat so gut funktioniert. Ja, da hat man einfach gemerkt, wie viel Klasse hinter jedem Einzelnen steckt, wie viel Ehrgeiz jeder hatte, wie viel Lust und so weiter. Und da ist nicht der spielt da und der spielt da, sondern da zählt, wir sind ein Team und wir gewinnen das hier heute und dann ja, funktioniert das super.
Und dann seid ihr ja quasi weiter euren Weg durchgegangen, durch auch viele knappe Spiele, die ihr aber alle auf eure Seite dann ziehen konntet. Und dann kam Finale. Ich habe auch den Clip gesehen, wo Marcel dann den entscheidenden Dart geworfen hat, ohne zu wissen, glaube ich.
Ja.
Wie war dieser Augenblick so? Also ihr standet alle unten und seid euch dann in die Arme gefallen, so für die Leute, die das Video
Wir
nicht
haben
gesehen haben, aber.
ja, wir haben den ersten. Du spielst ja immer im Block. Vier Einzel, zwei Doppel, zwei Doppel. So sind quasi die vier Blöcke aufgeteilt. Der erste Block ging 3-1 an uns. Da hat nur von Bayern dieser Florian Preis, den wir ja auch jetzt mittlerweile überall hören, gegen Paul Neugebauer damals gewonnen. Und genau, dann sind wir in den zweiten Block reingegangen, wo erst Tobi Panko gewonnen hat. Nee, ich glaube, es war erst Benny. Ich glaube, erst Benny hat gewonnen gehabt. Dann Tobias Panko. Dann stand schon 5-1 und ich habe das Spiel von Marcel geschrieben und hinter mir hat Steven Götsch gespielt und ich habe nur das Brüllen gehört und dann kam Marcel zu mir nach vorne, weil er seine Pfeile geholt hat und sagt so, Steve hat gewonnen. Und dann rechne ich so und dann so 6-1, warte mal, da muss ja Marcel jetzt nur noch gewinnen. Marcel hat aber das gar nicht so ganz mitgeschnitten und setzt diesen Matchstart und dann kommst dir als Schreiber trotzdem ja raus. Und dann musste ich halt auch mit losbrüllen und sagt zu ihm, hab ihn in den Arm gehabt quasi und sagt so, du, wir haben das Ding gewonnen, wir haben das Ding gewonnen, wir sind hier deutscher Meister geworden nach 14 Stunden in dieser 40 Grad heißen Halle, haben wir uns da zum deutschen Meister geschossen.
Auch wirklich ein tolles Video, wo man das sieht, so wie alle dann unten sich freuen und in den Armen liegen. Also ja, toller Erfolg auf jeden Fall. Wird dann spannend im nächsten Jahr mit der Titelverteidigung. Ihr werdet ja mit Sicherheit fast mit dem gleichen Team da sein, denke ich mal. Also werden sich wieder fast alle bei der Rangliste beteiligen und dann auch dabei sein. Also da wird es von außen spannend dazu verfolgen. Und du hast ja, ich habe jetzt schon die Vikings und die Captains angesprochen, du selber spielst ja bei den Vikings mit. Erzähl mal gerne noch davon, so ein bisschen Bundesliga-mäßig, neben den ganzen Turnieren, die du spielst, das ist ja auch nochmal ein sehr hochkompetitives Feld. Wie bist du da so zu der Mannschaft gekommen und ja, wie kann man sich auch so das Miteinander im Team vorstellen?
Also dazu gekommen bin ich ja, ist jetzt quasi, wir haben jetzt den dritten Spieltag schon wieder gehabt in der Bundesliga. Ich habe die letzte Saison war quasi meine erste Bundesliga-Saison. Und da sind wir eigentlich ja durch diese ganzen Turniere im Palast und wir hatten in der vorherigen Mannschaft ein bisschen, ja, Beef, sage ich jetzt mal, und hatten dann so einen großen Wechsel gemacht mit 5 Leuten, glaube ich, 6 Leuten. Wir hatten halt den Kontakt die ganze Zeit zu Benny. Und der hat dann gesagt, ja, dann kommt er zu uns und das haben wir dann auch gemacht und dann sind wir dort quasi gleich ins kalte Wasser geworfen worden und haben dann diese Saison da ja mehr als gut, würde ich sagen, abgeschlossen. Wir sind ja dann, haben wir ja die Bundesliga Nord letzte Saison als Ersten absolviert, also haben die gewonnen, die Bundesliga Nord, und konnten uns ja dann zur Endrangliste zum Endturnier dort qualifizieren. Und ja, genau. Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Also, das ist natürlich eine coole Truppe, weil du hast diese alten, eingesessenen Hasen, die es seit 20 Jahren machen. Und dann hast du die jungen Wilden, wie ich zum Beispiel, ja, oder unser Kapitän Tobi, der ja auch erst das dritte Jahr jetzt mittlerweile, glaube ich, dabei ist. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Also, du kannst von den Alteingesessenen wirklich viel lernen. Gerade in den wichtigen Momenten, wenn dann mal jemand zu dir kommt, auch ein Hausi oder so, und sagt, pass mal auf, jetzt machen wir das so und so und so und so, dann kann man da schon wirklich eine Menge von den Jungs lernen. Also das ist schon.
Ja, man muss sagen, gerade jetzt Benny Sensenschmidt und Marcel Hausotter natürlich extrem erfahren beide. Ne? Also die haben mit Sicherheit wirklich jede Situation schon immer durch an Bord in jeder Variation. Also da nur Respekt an der Stelle und beste Grüße, falls jemand irgendwo reinhört hier. Du hast ja auch einen Moment miterlebt. Zwar standest du da gerade hinten und nicht an Bord, der sehr ikonisch ist für die letzte Saison der Bundesliga. Und wegen diesem Moment bist du auch zwar nur zeichnerisch angedeutet, aber auf meinem Magazin, auf der ersten Ausgabe mit auf dem Cover zu sehen für diejenigen, die suchen. Und zwar ist das der neuen Data, der von Marvin Gemein und Niklas Zöllner damals gefallen ist. Erzähl mal von diesem Augenblick. Es gibt ja das Video, du freust dich schon im Hintergrund mit. Es ist wirklich ein sehr geiler Clip. Wie war das so für dich vom Miterleben?
Ich habe ja vorher im Einzel gegen Niklas Zöllner schon gespielt und da hat er mir, glaube ich, schon 2, 3, 4, 177er oder so um die Ohren geknallt. Und ja, genau, dann wirft er 177 und Marvin wirft 180 hinterher. Ich glaube, ich starte mit 81. Ich habe mit Tom Stövesand zusammengespielt gehabt, der hat 140 hinterhergelegt und wo ich zurückgegangen bin, habe ich zu Marvin gesagt, so, jetzt muss er ihn ja aber nur noch machen. Und irgendwas, ich kann dir aber nicht mehr sagen, was das war, hat Marvin gesagt, dass wir da ein bisschen gelacht haben. Und dann kommt der Erste, dann kommt der Zweite und dann siehst du meine Reaktion. Also, na klar, wir haben alle schon mal Neuner im Fernsehen irgendwie gesehen. Dieses Ding live mitzuerleben, war für mich schon, man darf halt nicht vergessen, wir sind Amateure. Das ist das perfekte Spiel. Und dann noch in einem Doppel, also da habe ich mich wirklich dermaßen für die beiden Jungs gefreut, weil das war auch so eng, diese Darts. Das war also am Triple 20er-Segment, die beide haben wirklich Spitze an Spitze gehangen. Die hätten aber auch so dicht, also wie die geworfen waren, hätten sie auch in der Triple 1 landen können. Genauso wie die Doppel 12 an der Doppel 5, ne? Also das war Wahnsinn. Also ich habe mich wirklich sehr, 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 sehr doll für diese Jungs gefreut. Und für mich war es einfach faszinierend, endlich dieses perfekte Spiel mal auch in Live zu sehen. Ja, und lustig war, dass die Jungs dann sagen, ja, wir haben uns aber gar nicht so gut gefühlt. Nein, ihr habt uns danach, habt ihr einen 12er verpasst und habt uns gleich nochmal einen 15er gedrückt. Danke dafür. Ja, also,
War
es
das
war
eigentlich
schon.
dann so den Spieltag über, danach war dann irgendwie die Stimmung dann verändert? Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie für alle so ein bisschen auch Konzentration raubt, so ein Augenblick, so cool wie er ist, aber irgendwie, oder habt ihr dann einfach normal weiterspielen können und habt das kaum bemerkt, sag ich mal, dass das jetzt passiert ist?
Ich weiß gar nicht mehr, ob das das erste oder das zweite Spiel war, was wir da hatten, aber es müsste rein theoretisch, weil wir in Köln gespielt haben, müsste es ja, und wir haben das zweite und das dritte Spiel, also müsste es das dritte Spiel, das heißt, wir haben danach auf jeden Fall nicht mehr gespielt. Das heißt, wir sind ja dann quasi mit diesen Doppeln danach fertig. Also du hast dann kein Spiel mehr, wo du dich danach konzentrieren musst drauf oder sonst was. Aber in dem Moment ist natürlich sehr, sehr schwer, auch wenn du ihn jetzt gerade gefressen hast, irgendwie nicht daran zu denken, was hier gerade eben passiert ist. Ne? Das ist dann schon, ja. Wir hatten dann nochmal ein Leck geholt und hatten dann auch nochmal die Chance, ich glaube, es waren 80 Punkte mit 6 Darts wegzumachen. Da waren wir beide aber ein bisschen zu doof für. Sonst wäre das, glaube ich, vielleicht nochmal in eine andere Richtung gegangen. Aber ja, also.
Wie ist es jetzt bei dir? Du hast jetzt die Bundesliga-Erfahrung, du hast dieses hohe Niveau in Berlin, dein eigenes Spiel entwickelt sich noch weiter. Wie sieht es da aus mit den Plänen? Jetzt vielleicht auch aufs kommende Jahr geschaut. Ist bei dir auch so weit wie Next Gen mal in Planung oder hast du da irgendwelche Ambitionen?
Da bin ich noch so ein bisschen am struggeln, ob ich das mache oder nicht. Dieses ganze Reisen und hier und da, und tralala, das mache ich ja durchs E-Dart schon sehr, sehr viel. Ne? Also da habe ich ja wirklich auch jedes Jahr immer so drei, vier größere Dinger, wo man dann halt auch wirklich so 4, 5 Tage unterwegs ist. Dann noch mit dem Next Gen und hier und da. Ich glaube, wenn man das machen will, dann muss man sich irgendwie dazu entscheiden, spielt man nur noch E-Dart oder spielt man nur noch Stier-Dart? Aber ansonsten bin ich da jetzt so, dass ich sage, so wie es jetzt ist, ist das völlig in Ordnung. Wenn ich mal irgendwie die Chance habe, irgendwo ein Turnierchen zu spielen, wo es vielleicht mal ein Q-School-Ticket zu gewinnen gibt oder sonst was, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Jetzt natürlich schon fast zu spät, ne, weil ja, wir haben ja nur noch, ich glaube, 5 Wochen, 6 Wochen, bis die Q-School ist. Aber so an sich ist jetzt, also man muss ja Realist bleiben und ist klar, es macht Spaß und klar, man spielt ein bisschen höherklassiger und so weiter und so fort. Aber in meiner jetzigen Situation habe ich ja nicht die Zeit dafür, so viel Zeit zu investieren, dass man denn dieses Niveau noch höher schrauben kann. Also dann, entweder das kommt von alleine, dass man dann halt irgendwie standardisiert, hört sich krass an, aber 90, 95 im Durchschnitt spielt, damit man da irgendwo angreifen könnte. Und wenn nicht, dann habe ich halt wirklich Spaß mit den Jungs, coole Abenden, coole Fahrten und geile Spiele.
Wenn jetzt jemand zu dir kommt, sag mal im Dartpalast, spricht dich an und sagt, du, ich habe jetzt angefangen vor einem halben Jahr, so ich trainiere viel, ich stecke viel Arbeit rein. Hast du irgendwie einen Tipp, den du mir vielleicht mitgeben kannst, was du machen würdest, damit ich schnellstmöglich besser werde? Gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, das würdest du weiterempfehlen, irgendein Training, irgendeine mentale Sache?
Also für die Mentalität auf jeden Fall Turniere spielen. Ganz, ganz viel. Also man muss Lehrgeld zahlen, ja. Und nicht den Kopf in den Sand stecken, auch wenn es mal nicht läuft. Und du wirst durch Fleiß ja, wie gesagt, wirst du über die Monate, Wochen, wirst du besser. Aber du fällst halt auch wieder runter. Das ist völlig normal. Die Sache ist halt die, wie geht man damit um? So. Und wenn du ruhig bleibst und immer daran denkst, dass es ein Spiel ist, genauso wie Mau Mau, da kannst du halt nur gewinnen oder verlieren. Und die Sache, das ist das, was ich vorhin schon sagte, du musst halt lernen zu verlieren. Und umso besser du damit umgehst, umso besser wird dein Selbstbewusstsein, meiner Meinung nach. Du wirst halt einfach stärker, mental stärker, weil Dart ist ein Mentalsport und ja, also dranbleiben, auch wenn es mal nicht läuft. Viel rechnen, also rechnen ist das A und O. Ja, dafür gibt es ein herrliches Spiel, das nennt sich 121, mit 9 Darts wegzumachen. Irgendwann, wenn man wirklich weit genug ist, kann man diese 121 auch mit 6 Darts spielen. Ist ein bisschen, ja, schwieriger. Und man fällt oft zurück, aber gerade zum Anfang, ja, 121 spielen, da kommen Wege raus, Rechensituationen, die man normalerweise nicht auf dem Zettel hat, die lernt man denn da. Und dann sind das, ist das ja irgendwann kein Rechnen mehr, sondern sind nur noch Algorithmen, die im Kopf laufen. Und es ist halt schöner zu wissen, was passiert, wenn ich das und das Feld treffe, obwohl ich eigentlich das und das treffen wollte, und kann halt direkt weiterspielen und muss nicht nachrechnen, und komme aus meinem Rhythmus raus quasi.
Ja, auch wichtig wahrscheinlich, um nicht den Kopf zu aktivieren, wenn er dann, wenn man tatsächlich schafft, in diesen Tunnel zu kommen, dass man nicht mehr groß nachdenkt, dass man dann nicht quasi, wenn man in der wichtigsten Situation ist, wieder über das Rechnen nachdenken muss und den Kopf im falschen Augenblick wieder aktivieren muss. Ich mache es mal gerne so, als letzte Frage, dass ich stelle, wenn du dich selber jetzt treffen würdest, du fängst gerade an mit Dart und würdest dir selbst begegnen. Aus der heutigen Sicht, welchen Tipp würdest du dir selber mit auf den Weg geben?
Immer Ruhe bewahren, nicht zu schnell den Kopf in den Sand stecken und fleißig sein. Fleißig sein und schauen, dass man wirklich versucht, immer Spaß dran zu haben. Wenn man den Spaß, glaube ich, verliert, dann wird man auch nicht besser. Dann wird es halt einfach immer noch weiter runtergehen. Aber ansonsten Spaß haben, die Zeit genießen, coole Leute treffen, mit den richtigen Leuten sich auch umgeben, sage ich jetzt mal, auch wenn es ja natürlich ein Einzelsport ist, weil das macht es einfach noch geiler. Und ja, fleißig sein, fleißig sein, fleißig sein, fleißig sein. Wenn man hoch will, muss man halt dafür auch viel machen. Und wenn es nicht klappt, realistisch bleiben. Und dann einfach trotzdem immer weiter Spaß haben, wenn man trotzdem weiter spielen möchte, aber halt auf irgendeinem Level hängen bleibt, sag ich jetzt mal.
In diesem Sinne, nach dem Hören der Folge hier direkt wieder ran ans Board und wieder der fleißig sein, wie du schon sagtest. Ich werde mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Berliner auf jeden Fall einladen in den kommenden Wochen. Wie gesagt, ihr habt so eine tolle Breite, da sind so viele Spieler, die viel zu erzählen haben und auch viel weiterzugeben. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für die Zeit und euch für Zuhören an der Stelle schon mal und sage, wir alle hören uns nächsten Sonntag und übergebe wie immer das Schlusswort gerne an den Gast.
Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall auch. Bedanke mich auch fürs Zuhören und ja, wünsche euch auch in Zukunft noch viele, viele tolle Folgen mit hoffentlich vielen tollen Leuten, die auch vielleicht den einen oder anderen Tipp noch haben und einen Trick oder eine Trainingseinheit oder ja, wie auch immer. Ja, genau. Habt Spaß beim Darten, gebt nicht auf und ja, genießt einfach diesen Sport.
In diesem Sinne, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.